Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Es ist eine Premiere im Jahr 2022 oder ich glaube sogar für mich allgemein. Das hier ist die letzte Folge des Jahres, die wir aufzeichnen gemeinsam. Danach verabschieden wir uns bis zum 5. Januar in eine Weihnachts-Silvesterpause. Premiere deshalb, weil ich gleich zwei Gesprächspartner mir gegenüber sitzen habe, die sich heute ein Mikrofon teilen dürfen. Und deswegen schon mal die Bitte an euch zwei, laut sprechen, damit man euch auch gescheit hört.
Das fällt uns nicht schwer.
Carsharing kommt Mikrosharing. Ja.
Und als aufmerksame Zuhörer von Verkehrsrundschaufunk wissen Sie jetzt auch schon, wer mir gegenüber sitzt. Gerhard Grünig, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau. Und Jan Burgdorf, Ressortleiter Test und Technik.
Ja, grüß Gott an alle Zuhörer.
Hallo, hallo.
Genau, immer schön laut. Ihr zwei, wir wollen einen kleinen, lockeren, losen Jahresrückblick machen. Das Jahr 2022 hatte immens viel zu bieten. Ich wollte euch eigentlich nach euren Highlights in diesem Jahr fragen als allererstes. Wer möchte denn beginnen?
Jan? Ja, ich kann schon anfangen. Spannend finde ich, eigentlich sind wir ja gerade so ein bisschen in der Zeit, finde ich, wie es früher war, der Umstieg von Kutsche zu Auto. Also wir leben jetzt gerade, als ich Kind war oder als du Kind war, auch als der Gerhard Kind war, gab es ja auch mal die Zeit.
Etwas länger her als bei euch.
Gab es Diesel und dann gab es Diesel und dann gab es Diesel, zumindest für Nutzfahrzeuge. Und das ist eben gerade jetzt im Umbruch. Wir leben da in einer spannenden Zeit. Es gibt Elektro, es gibt, naja gut, LNG gibt es auch. Gerade nicht so beliebt, egal. Lassen wir das beiseite. Und es gibt Wasserstoff. Also wir wissen eben nicht mehr die absolute Wahrheit und suchen sie gerade. Das ist echt spannend. Da kommen jetzt so ein paar Sachen.
Da hast du ja auch Anfang des Jahres eine interessante Erfahrung gemacht, ne?
Ja, das war tatsächlich so eins meiner Tests-Highlight des Jahres, würde ich sagen. Das war der erste vollelektrische LKW über unsere Supertest- oder unsere Profitestrunde gefahren, den Volvo FH Electric. Und das war wirklich schon spannend, dass man erkennt, das funktioniert. Wir sind sicher noch nicht am Ziel, aber man kann mit so einem LKW auf gefilmten Strecken damit fahren, ohne dass man irgendwie Ängste ausstehen muss. Und die Effizienz ist halt absolut beeindruckend. Also die Energieeffizienz vom Elektro-LKW ist absolut unschlagbar.
Ja.
Das haben wir dabei gelernt. Und das Fahren macht riesen Spaß. Wir haben noch Probleme natürlich, die weniger die Fahrzeughersteller betreffen, als mehr die Infrastruktur. Aber da arbeiten die LKW-Hersteller ja auch dran. Also ich bin der Meinung, wir werden das irgendwann in den Griff kriegen. Und dann bleibt es weiter spannend. Ja.
Ja, und wir gucken mal, ob kommendes Jahr vielleicht noch ein weiterer OEM sich auf unsere Testrunde traut.
Ja, viele haben es ja angekündigt nach diesem Test. Wir wollen das unbedingt auch machen. Bisher blieb es dabei. Ja.
Aber werden wir sehen.
Entschuldige, wenn ich unterbreche, aber deine Elektro-Erfahrung nur allerdings mit dem gleichen Hersteller noch was hinzugefügt.
Ja, wir sind, das kommt jetzt bald in den Heften auch, im VRP konnte man es schon online lesen, mit dem Elektrik von München nach Berlin gefahren. Ja.
Haben wir ja schon drüber geredet.
Da haben wir auch letzte Woche einen Podcast zu gemacht, den kann man sich einfach anhören, dann weiß man, dass da auch weniger das Fahrzeug für was kann, als die Rahmenbedingungen, dass es eben noch nicht ganz so perfekt funktioniert. Ja.
Stichwort Rahmenbedingungen, Gerhard. Ich schwenke mal zu dir rüber.
Ja.
Wenn du als Chefredakteur der Verkehrsrundschau das Jahr 2022 in seinen Rahmenbedingungen irgendwie auf einen Punkt bringen müsstest, kriegst du es hin.
Das höre ich jetzt ganz ketzerisch gut, dass es vorbei ist.
Ja.
Nee, das Jahr 2022 ist
hoffnungslos, aber nicht ernst.
Ja, so ungefähr. Ist echt schwierig einzuschätzen. Also wir haben eine Situation, Stichwort Logistikketten, die ja Gott sei Dank gehalten haben, weil unsere Branche immer irgendwie pfiffig ist und die meisten Unternehmer fällt dann doch was ein, um eventuelle Risse dann zu kitten oder dass es irgendwie weitergeht. Und wir haben natürlich die Situation, dass unsere Leser, wie auch andere Transport- und Verkehrsunternehmer, die Situation vorfinden, es wird nahezu jeder Preis bezahlt. Hauptsache, die Ware wird transportiert. Das ist natürlich, in Bayern sagt man, gmadi Wiesen. Wenn du weißt, du hast gutes Auskommen, auch wenn Fahrerlöhne steigen, Dieselkosten exorbitant sind, die Maut demnächst ansteigt. Also insofern, das ist der positive Aspekt. Was ein bisschen ein negativer Aspekt ist, aus meiner Sicht, bin ja mittlerweile bekannt, wer Verkehrsrundschau-Editorials liest oder Kommentare von mir hört im Internet BMDV-Bashing. Mhm. Das Verkehrsministerium insgesamt gibt aus meiner Sicht halt keine gute Figur ab.
Man könnte jetzt ein Jahreszeugnis ausstellen. Ich habe gerade mal nachgeschaut, seit dem 8. Dezember gehört Volker Wissing ja dem Kabinett an als Verkehrsminister. Was würdest du im Jahreszeugnis schreiben?
Das ist natürlich immer schwierig. Wie ich gesagt habe, ich neige auch gerne dazu, dem Volker Wissing keine guten Noten also vielleicht eine ausreichend. Dem Oliver Luxic eine befriedigend, dem Michael Theurer, der für die Bahn zuständig ist, ich glaube, der hat ihn am meisten weitergebracht, ein gut, aber man muss natürlich auch sagen, es liegt ja nicht nur an den genannten Herren und denen, die sonst nur, wir haben ja noch weitere Staatssekretäre, Sekretärinnen und der Arbeitsebene, das liegt ja nicht nur an denen. Die können ja auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Da gibt es ein Wirtschaftsministerium, ein Finanzministerium. Aber trotzdem, was mir halt fehlt, ist so die klare Linie. Bin ja, wie der eine oder andere weiß, ja nicht nur für die Verkehrsrundschau zuständig, sondern bei uns auch für die SOT, also Bereich Schifffahrt, Hafen, Bahn und Technik. Und habe damit natürlich mit mehreren Verkehrsträgern, mit vielen Verbänden zu tun, mit mehreren Politikern zu tun. Und was mir einfach ein bisschen fehlt, und das hoffe, dass es nächstes Jahr kommt, weil dieses Jahr war es nicht. Da haben wir einen Masterplan Straße, wir haben einen Masterplan Schiene, wir haben einen Masterplan Binnenschifffahrt. Wir bräuchten eigentlich, sagen wir mal, gesamtpolitisch einen Masterplan Deutschland und wir bräuchten in der Logistik einen Masterplan Logistik. Endlich einmal dieses Miteinander, was ich schon lange einfordere. Verkehrsträger, da muss ich auch sagen, da muss ich mal eine Lanze fürs Binnenschiff brechen. Die sind noch am ehesten bereit, andere Verkehrsträger zu akzeptieren, weil sie genau wissen, allein kriegen sie eh nichts hin. Aber bei den anderen, das ist mehr so eine Kampfsituation. Mhm. Und dann ist es natürlich auch schwer für einen Bundesverkehrsminister, stecke ich jetzt mal Geld dahin oder dahin, weil wenn ich jetzt Brücken baue für die Straße, dann habe ich die ganzen Grünen gegen mich. Und wenn ich dann wieder auf die Bahn schau und investiere, dann sagt jeder, ja, das dauert nur so lange, bis die Bahn richtig funktioniert. Wir brauchen trotzdem den LKW, der funktioniert dann immer. Also wie gesagt, wir brauchen mal irgendjemand, der über den Tellerrand blickt, irgendwie ein System, eine Kombination, dass wir das einmal insgesamt auf die Reihe kriegen und nicht immer nur verkehrsträgerspezifisch.
Ja, infrastrukturmäßig gibt es da, glaube ich, einen gewissen Nachholbedarf, um das mal freundlich auszudrücken. Wenn wir jetzt mal allgemein auf das Jahr 2022 zu blicken kommen. Klar, ich meine, ein Ereignis, über das wir das ganze Jahr eigentlich bestimmt hat, seit Februar, war ja der Krieg, der in der Ukraine herrscht, der sich natürlich auch auf die Transportbranche ausgewirkt hat. Gerhard, wie waren die Auswirkungen im Laufe des Jahres, wenn man sich das mal nochmal so zu Gemüte führt, was da alles passiert ist? Und wie hat auch die Branche darauf reagiert?
Naja, natürlich hat der Krieg dazu geführt, aber ich denke, das waren ja schon Auswirkungen, die hat man relativ am Anfang gemerkt. Stichwort Kabelbäume, die plötzlich gefällt haben.
Das war erstaunlich, dass scheinbar nur in der Ukraine, nur alle Kabelbäume kamen plötzlich aus der Ukraine. Also nichts mehr. Ja.
Aber da muss ich auch sagen, das haben wir ja gemerkt, da haben Hersteller, ich weiß jetzt nur, weil wir mit MAN das Thema mal ein bisschen dezidierter besprochen haben, die haben sie aber alle relativ schnell darauf eingestellt und haben gesagt, okay, natürlich gab es da Startschwierigkeiten, aber die haben die Kabelbäume dann auch woanders fertigen lassen. Die Chip-Krise, die wir mal gehabt haben, das war ja jetzt nicht kriegsspezifisch, sondern das hat ja mehr andere Ursachen gehabt, dass wir uns zu sehr auf Asien fokussiert haben bei der Chip-Produktion. Das scheint aber jetzt auch einen Griff zu kriegen. Also natürlich hat uns das Probleme bereitet. Natürlich hat das dazu geführt, dass Logistikketten angespannt waren. Stichwort Binnenschifffahrt, da sind ganz viele Transporte in der Ukraine, also Getreidetransporte etc., sind Schiffe verkauft worden darüber. Die haben dann bei uns wieder gefehlt, aber also ohne jetzt da groß nochmal irgendwelche Probleme besprechen zu wollen, aus meiner Sicht, Jan, ich weiß nicht, wie du das siehst, es hat sich mittlerweile eigentlich ganz gut nivelliert. Also die Dinge haben sich jetzt wieder eingependelt. Aus meiner Sicht.
Auch weil ja viele Hersteller schon sagen, dass die Nachfrage tatsächlich ein bisschen sinkt, können sie jetzt ihre Spitzen abarbeiten. Mhm. Ja. Aber man sieht ja dann irgendwie wenn man, also wir waren ja tatsächlich auch in der Ukraine, Gerhard und ich, mit diesem Hilfstransport, den wir zusammen mit Volvo gemacht haben. Und da ist mir halt persönlich klar geworden, klar, es gibt diese Probleme, die Gerhard angesprochen hat, aber uns geht es ja halt einfach doch gut. Ne? Also wenn das wirklich alle Probleme waren, dann brauchen wir uns da nicht so viel, also klar, Gedanken immer machen, aber was da los ist oder was wir da so erlebt haben, also wir haben jetzt keine Kriegssituationen erlebt, weil wir da Gott sei Dank gar nicht so weit drin waren, aber trotzdem war es schon beeindruckend, auch wie unterentwickelt dieses Land einfach ist, auch ohne Krieg. Also da geht es dann, je weiter du nach Westen kommst, Deutschland, da geht es uns schon noch ziemlich gut, ja klar, gibt es immer Verbesserungspotenzial, aber Großen und Ganzen, glaube ich.
Ja. Also nur kurz ergänzen, weil Jan sagt, wie unterentwickelt das Land ist, da mag sich sicher der eine oder andere dran stören. Der eine oder andere, keine Ahnung, Ukrainer, der vielleicht bei uns arbeitet und sich unseren Podcast anhört. Wir waren also nicht in Kiew oder wir waren nicht irgendwo, weil die Ukraine ist ja in manchen Dingen durchaus weiter als wir. Ja, Thema Digitalisierung. Ja, aber wir waren in einem kleinen Nest, heißt Uschgorod das ist wirklich, also das waren dörfliche Strukturen, aber wie es bei uns irgendwo 1920 war. Mhm. Also da muss man einfach sagen, diese Ukraine ist ein Land der extremen Gegensätze. Großstädte, toll digitalisiert, sofern nicht gerade irgendwelche russischen Bomben draufgefallen sind. Und auf der anderen Seite halt wirklich ländliche Strukturen, die da wo es noch nicht einmal elektrisches Licht gibt oder sonstige Geschichten. Mhm. Ja. Das nur als Ergänzung vielleicht.
Aber das war auf jeden Fall für mich jetzt auch, diese Tour war schon auch ein Highlight, das war schon mal sehr beeindruckend, ja.
Ja, und ist ja auch, glaube ich, ohne dass das irgendwie
das Schlimme ist ja, dass damals wir diese Tour geplant haben und ich in meinem naiven Denken noch gedacht habe, na gut, dann hat sich da noch ein, zwei Monate hingezogen, bis wir losgefahren sind, gedacht, na, ob wir dann noch gebraucht werden. Mhm. Ja, gut.
Mit Blick auf
war das schöne, naive Denke von mir, also dass diese Kriegsentwicklung hätte sich, glaube ich, keiner gedacht, wie sie jetzt ist. Ich hätte gedacht, dass das nach 4 Wochen erledigt ist. Erledigt in Anführungsstrichen ist. Aber ist ja nicht so.
Hat natürlich, ich weiß, Fabi, du würdest nochmal gleich die nächste Frage stellen, aber das Thema hat natürlich nicht nur die Lieferketten angespannt, sondern es gab halt auch viele ukrainische Fahrer, die bei, je nachdem, sagen wir generell westeuropäischen Unternehmen beschäftigt sind oder waren und die dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie im Kriegseinsatz waren. Also das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir eine Verschärfung dieser Fahrerthematik bei uns haben mittlerweile. Mhm. Wobei du auch sagen musst, du hast ja so nach der allgemeinen Lage gefragt und dieses Thema Fahrermangel, das wird ja heiß diskutiert. Da gab es ja jetzt Vorstöße vom BGL, vom Straßenverkehrsverband, die da Vorschläge gemacht haben, haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, brauchen wir nicht groß diskutieren, wie gut oder schlecht die Vorschläge jetzt sind oder wie man die bewerten möchte. Aber man muss natürlich ehrlich sein, das ist ein Thema, das ist jetzt durch die Ukraine verschärft worden, aber so ein Thema, ich habe mal bei unseren Heften nachgeschaut, das haben wir schon vor 25 Jahren thematisiert, wirklich vor 25 Jahren. Und da hat die Branche halt relativ wenig drauf reagiert. Und da ist die Situation halt auch, ich habe in letzter Zeit, versuche ja immer viel mit Unternehmern zu sprechen oder generell versuchen wir viel mit Unternehmern zu sprechen. Mhm. Und das Bild ist halt auch wirklich, viele sind jetzt mittlerweile wieder so weit und haben erkannt, sie müssen ausbilden, sie müssen den Fahrern ordentliche Arbeitsbedingungen bieten, teilweise auch Logistikkonzepte umstellen, dass die Leute, je nachdem, öfter zu Hause sind oder idealerweise jeden Tag zu Hause sind. Dann natürlich halt das Thema ordentliche Bezahlung. Themen, die, sagen wir mal, für uns in der Branche völlig normal sind. Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, betriebliche Altersversorgung und solche Themen.
Arztbesuche.
Ja. Und da merkt man halt, also wenn du mit den Unternehmen sprichst, dann gibt es auch die Song, nee, Fahrermangel so haben wir nicht wirklich, nicht akut. Und das sind dann genau die Unternehmen, die das tun, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und dann gibt es eben andere, die haben größere Probleme. Und das ist halt auch ein Thema, an dem die Branche arbeiten muss.
Aber naja, die Unternehmen, die gut sind, das schon als Abgrenzungsmöglichkeit erkannt haben. Dass
ja,
sie sagen,
durchaus.
Ne, die sehen das auch teilweise als Chance, dass sie eben sich durch diese Möglichkeit von den, sag ich mal, Resten in Anführungsstrichen abgrenzen können. Die werden dann vielleicht oder wahrscheinlich wirklich erfolgreicher sein. Weil natürlich der Fahrer, wenn das Auto heil bleibt, Wenn die Fracht pünktlich kommt und der Verbrauch stimmt, dann glaube ich, ist es, hat der Fahrer auch das mehr Geld verdient, was er dann vielleicht bei der Firma kriegt. Und ja, so wird der Weg sein.
Ja, du hast halt immer die Situation, also sagen auch ganz viele Unternehmer, wenn ich denn einen Fahrer bekomme, dann kann ich mir sofort einen LKW kaufen, die es ja jetzt mittlerweile wieder gibt.
Ja.
Mhm. Und habe auch sofort einen Auftrag dafür. Das heißt, diejenigen, die sich da ordentlich aufgestellt haben, die haben auf jeden Fall durchaus Marktvorteile. Haben Wachstumspotenziale und haben Umsatzmöglichkeiten.
Ja. Mancher LKW-Steller spricht schon von Kunden, die sagen, ja, ich würde sofort Autos kaufen, wenn ihr mir hier die Fahrer dazu mitverkauft.
Ja. So ist es mittlerweile.
Ist halt schwierig.
Ja. Ich wollte eigentlich mit euch noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, was ich jetzt mal in meinem Jahresrückblick im Kopf zumindest mal so entdeckt habe, nämlich die IAA Transportation in Hannover.
Stimmt, da war was, ne?
Richtig. Da war was. Ja, darf da man die jetzt was. Als Highlight bezeichnen? Frage in die Runde.
Boah. Ach, das, da glaube ich, kann Jan als unser Testchef mehr dazu sagen als ich.
Gut, du warst ja auch da.
Ja, ich aber, war auch gut, da.
Ja, also sagen wir mal, die IAA war wieder nach Corona sicherlich erfreulich. Sie war nicht mehr in diesem Rahmen, also das war wirklich pompös und sie war deutlich kleiner und ein bisschen übersichtlicher als vorher. Sicherlich auch nicht mehr ganz so viele Besucher. Ist, glaube ich, auch Rahmen der Zeit. Man muss sich halt jetzt in der Zeit mal überlegen, ob Messen in Zeiten von digitaler Präsenz irgendwie noch tatsächlich zielführend sind. Aber ja, auch da war ja wirklich, man ging über diese Messe und war so ein bisschen in so einer Traumwelt. Also wenn du wirklich da, ich habe mich teilweise in so einer Zeitkapsel gefühlt, 10 Jahre oder 20 Jahre vor, weil du denkst, okay, alles elektrisch. Ja? Also es gab ja tatsächlich manchen LKW-Steller, der hatte gar keinen Verbrenner mehr auf dem Stand stehen, zumindest nicht auf seinem Hauptstand. Aber wenn du so über das... Wenn du so über die Stände gehst, keiner der Großen hatte nicht irgendwas Elektrisches dastehen. Ja? Wenn du natürlich genau geguckt hast, hast du gesagt, ja, wird es mal irgendwann geben in ein, zwei Jahren, bis auf manchen Ausnahme. Auch Wasserstoff-LKW haben wir gesehen von Umbauen. Auch da bin ich jetzt wieder beim Kutschenhersteller. Irgendwie, also da gab es ja auch eine Flut von Anbietern und jetzt haben wir da auch plötzlich Umbauer, die irgendwelche Fahrzeuge umbauen, mehr oder weniger in meinen Augen sinnvoll oder auch nicht. Manche denkt man sich, ja, meint ihr wirklich, der OEM kann es wirklich so viel schlechter, als ihr es könnt? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das war einfach spannend, dass da wirklich Namen waren, den muss ich
googeln.
Als der lange in dieser, oder lange, also der sich lange dafür interessiert, denke, was macht ihr? Wer ist das nie gehört? Ja, insofern war es dann schon ganz spannend. Aber ich denke mal, ich habe von manchen so telefoniert mit Unternehmern, auch mit Fahrern, die meinten, die haben ja wohl, die spinnen ja wohl, also die Autos, die wir kaufen, die haben überhaupt keine Rolle gespielt. Und das ist halt weiterhin Euro 6D sauber und damit fahren wir. Und das werden wir auch weiterhin kaufen. Ja,
ja und auch weiterhin die nächsten Jahre fahren. Ne?
Genau, also ich mein, da hatte man tatsächlich auf der Messe bei einigen Herstellern, konnte man die Idee gewinnen, das spielt überhaupt, also war so am Rande. Ja, also bei Mercedes war der Actros Longhaul, den es mal irgendwann gibt,
ja.
Und so weiter.
Ich hake jetzt ein, was ich immer an dieser Stelle mache, weil das ist natürlich, wenn wir jetzt ein bisschen E-Truck-Bashing machen, dann wird uns ja gleich eventuell unterstellt, wir sind die Gestrigen, weil wir nicht an die zukünftige Antriebstechnik glauben.
Das stimmt ja nicht, dass wir nicht
genau,
dran glauben.
Genau, und das wollte ich nochmal betonen, wir glauben da dran, wir fahren ja E-Pkw im Verlag mit mehr oder weniger Vergnügen. Im Sommer mehr, im Winter weniger. Aber lassen wir das Thema mal außen vor. Also wir glauben daran und wie Jan gerade gesagt hat, so ein Elektro-Truck ist extrem effizient. Also verglichen, du hast es ausgerechnet, 13 Liter Diesel umgerechnet auf 100 Kilometer.
Ja, genau, gerade bei der Tour nach Berlin. Ja.
Also das ist wirklich hocheffizient. Und wie Jan auch vorher schon gesagt hat, das Fahren im E-Truck, sensationell. Ja. Und die Technik der Autos, das ist dann immer das Problem. Aber das Ganze drumherum stimmt halt einfach nur nicht. Also wenn Jan und ich jetzt sagen, das war so ein Blick in die Welt der Zukunft, dann können wir jetzt drüber streiten, fahren wir in 3 Jahren, in 6 Jahren, in 9 Jahren oder in 12 Jahren, also sprich 1, 2, 3, 4 Entwicklungszyklen, Investitionszyklen elektrisch, weil es hakt halt an der Infrastruktur und nicht an den Fahrzeugen. Und da sind wir jetzt wieder bei BMDV, Wirtschaftsministerium, Finanzministerium. Außer Lippenbekenntnissen, außer die irgendwelche Milliardenzahlen, die man da durch die Gegend schmeißt und sagt, ja, wir zahlen jetzt so und so früh für das und das. Wir erkennen halt nichts. Jan, korrigier mich. Ich glaube, in dem ganzen Jahr von den hehren Zielen ist eine große LKW-Ladestation in Wörth von Daimler eröffnet worden und die hat längst nicht das Potenzial, dass man wirklich viele LKW Demopark. Schnell, ja, so ein Demopark. Ja. Also auf der anderen Seite reden wir von Megawatt-Ladern, wo man LKW in der 45-minütigen Pause dann wieder fit machen kann für 350 Kilometer. Und auf der anderen Seite haben wir statt dieser tollen Bekundungen oder dass das einmal Realität wird, haben wir eine einzige LKW-Ladestation, die
ja, man muss da ein bisschen
250 kW oder 350 kW, also lächerlich.
Aber man muss da ein bisschen differenzieren, weil das, was jetzt so fortgeschoben wird, das kurbeln die LKW-Hersteller an.
Ja, ja.
Also da gibt es ja dieses Megawatt-Laden, das ist ja nur ein Konsortium von Volvo Trucks, von Daimler und von Scania und von MAN, die Traton, da sich zusammentun. Genau, ja. Oder Traton, genau. Ja, ja. Und die gehen das jetzt selber an, weil die selber sehen, das wird nichts sonst. Ja? Und die wollen halt mit batterieelektrischen LKW fahren. Und denke ich, dadurch habe ich eigentlich Hoffnung, dass das dann was wird, ehrlich gesagt. Also wenn es den Staat allein überlässt, wird es sicherlich lange dauern, weil LKW ja eh keiner haben will. Also man sieht es ja beim Stellplatzbau. Mhm. Das ist ja immer noch Wahnsinn, was sich da nachts abspielt. Kein Wunder, dass den Job immer weniger Leute machen wollen. Ne?
Aber viele Lippenbekenntnisse und wenig Taten.
Aber da nehmen es jetzt eben die Hersteller selber in die Hand. Ja. Natürlich auch noch andere, da sind ja noch nicht nur die LKW-Stelle dabei. Und da habe ich dann schon Hoffnung, dass das dann plötzlich ziemlich schnell gehen wird. Mhm. Ja.
Ja, es ist witzig, weil es irgendwie hieß, es war ja lange von diesem Henne-Ei-Problem die Rede. Also brauchen wir jetzt erst die Fahrzeuge und dann die Ladestation. Mittlerweile scheint es so zu sein, dass irgendwie
die Henne alles macht.
Die Henne irgendwie alles macht, ja. Und das Problem anscheinend an anderer Stelle ist. Also das Problem ist an sich gelöst, weil die Fahrzeuge, wir haben sie auf der IAA gesehen, auch wenn sie nicht in Serie produziert werden, aber ich glaube...
Teilweise nicht, genau, aber ich
glaube, das ist ja auch nur noch eine Frage von wenigen Jahren und in den wenigen Jahren sehe ich aber weder Ladestationen noch grünen Wasserstoff. Ganz anderes Thema, sprechen wir nächstes Jahr drüber.
Ich sehe da eben, wie gesagt, den batterieelektrischen LKW mit diesen Zahlen, die jetzt MAN oder Mercedes da gesagt haben, 2025, glaube ich, war es 2025, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, also ein, zwei Jahre noch hin, da sehe ich die, ja, das denke ich, da kommen die ins Rollen. Bei Wasserstoff bin ich mir da wirklich nicht so ganz sicher, ob wir den tatsächlich brauchen oder ob es, wie lange es noch dauert, ja.
Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir im LKW nicht in den gleichen Zyklus kommen wie beim PKW, da haben wir erst Ladestationen gehabt, dann haben wir Autos, da hattest du aber nie Probleme zu laden und mittlerweile sind wir wieder so weit, also wenn richtig, du so wie mir mit dem Elektro-PKW eine Strecke fährst, also wir fahren ja nicht nur im urbanen Bereich, sondern wir machen ja alle unsere Termine mit den E-Autos, dann kann es dann mittlerweile durchaus passieren, dass du an den bekannten Stationen, die ja mittlerweile sehr zahlreich sind, zumindest vom PKW rausfährst und 20, 30 Minuten wartest, weil alles voll ist.
Mhm. Am besten Freitagnachmittags, wenn du heim willst.
Ja. Und das, also da darf man natürlich nicht hinkommen, weil das führt jetzt nicht zur großen Akzeptanz von der Technik. Also das sollte man dann schon in den Griff kriegen.
Ja, der Faktor Zeit wird sicher eine Rolle spielen, auch bei diesen Fahrten. Vielleicht muss man das auch umdisponieren dann, dass man eben jetzt, wie gesagt, nach München, Berlin, ich meine, die Ladezeiten, das dauert halt einfach etwas länger. Also auch mit einem Megawatt laden bist du nicht in 45 Minuten wieder voll. Man muss vielleicht davon ein bisschen runterkommen, dass man diese Just-in-Time-Transporte, das ist ja eh eigentlich für Fahrer wirklich das Teufelswerk, das setzt alle möglichen Leute unter Druck. Vielleicht muss man auch von diesem Konzept ein bisschen weg. Mhm. Dass dieses innerhalb von einem Zeitfenster, das sehr, sehr eng ist, ob man sich das wirklich der Welt noch antun muss, weiß ich nicht.
Und was wir halt mittlerweile wieder mal total vernachlässigen, das ist die vielbesungene Technologieoffenheit. Gehen wir mal davon aus, wir sind in 6 Jahren, also nur 2 Investitionszyklen, wo wir saubere Diesel fahren, dann irgendwann so weit, dass wir mit E-Trucks unterwegs sind. Dann haben wir aber immer noch eine Bestandsflotte von 1,1 Millionen verbrennerbetriebenen Nutzfahrzeugen, die dann immer nur, sagen wir mal, 8 bis 10 Jahre unterwegs sind und unsere CO2-Bilanz nachhaltig verschlimmern. Deswegen sollte man wirklich einmal drüber nachdenken, ob das Thema synthetische Kraftstoffe oder CO2-freie Kraftstoffe ob man das nicht mit intensiverer, mit mehr Energie und mit mehr Know-how auch angeht.
Mhm. Oder ob man jetzt wirklich die Hersteller mit so Grenzwerten wie Euro 7 in Anführungsstrichen nochmal geißeln muss und Ressourcen bindet, die sie sicherlich für zukunftsweisende Konzepte besser einsetzen können. Zumal es ja, wie ich gehört habe, teilweise, wir reden da über Schadstoffe, die gar nicht messbar sind.
Genau.
Dann redest du plötzlich über Reifenabrieb. Kein Mensch weiß, wie er das messen soll. Kein Mensch weiß, wie, was war es noch? Bremsenabrieb ist, glaube ich, mit dabei.
Ja, genau.
Also das finde ich tatsächlich, obwohl ich grundsätzlich schon natürlich für jede Art der Emissionssenkung bin, aber also da weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so zielführend ist. Gut, das können wir jetzt sicherlich, unsere Hörer sind da sicherlich unserer Meinung, denke ich mal.
Stimmt, ja.
Da gibt es natürlich auch andere Meinungen, die das anders sehen.
Ja.
Aber ich finde es tatsächlich, gerade jetzt, wo wir eigentlich einen anderen Weg gehen wollen, die Hersteller müssen da wahnsinnige Ressourcen jetzt binden für, in Anführungsstrichen, den alten Diesel, in Anführungsstrichen, um den jetzt nochmal, also wirklich unfassbar sauber zu machen und dann schaffen wir ihn ab, oder wie?
Ja, und was man halt nicht vergessen darf, wir neigen immer dazu, uns zu betrachten. Deutschland, vielleicht nur Westeuropa, oder sagen wir mal West- und Osteuropa, zumindest ist das, was zur EU gehört, und dann hört für uns die Welt im Prinzip auf. Aber wenn wir so weit sind, dass wir in Europa, in der EU oder in Amerika elektrisch betriebene Fahrzeuge fahren, dann haben wir noch ganz, ganz viele Bereiche in Asien, in Afrika, in Südamerika, die werden so schnell die Infrastruktur nicht aufbauen, die werden nur viel, viel länger mit Verbrennern fahren wie mir, und deshalb stellt sich wirklich die Frage, kriegen wir das Thema synthetische Kraftstoffe nicht hin. Ich weiß, es ist energieaufwendig, aber grünen Wasserstoff zu produzieren, also da ist auch nicht gerade eine hohe Wirtschaftlichkeit dahinter.
Ja, noch dazu brauchst du ja grünen Wasserstoff für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, das noch dazu. Ja. Es hängt ja also an einem gewissen Punkt auch noch zusammen. Und wenn ich da vielleicht noch, weil du gerade diese Blickweise angesprochen hast, vielleicht auch noch einen Teilaspekt nur noch so ergänzen darf. Wir reden immer von Deutschland jetzt gerade im Moment. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele LKW aus anderen Ländern Europas auf unseren Straßen unterwegs sind und man die Subunternehmer betrachtet, die dahinter sitzen, bis die sich elektrische LKW kaufen oder wie auch immer, wenn sie das denn jemals machen und bis dort im Land die Infrastruktur irgendwann aufgebaut ist,
das da sehe ich einen weiten schnell, Weg. Wenn, ja, das, ja. Wenn die Effizienz mal sich machen lässt, dann geht das ganz schnell. Ja. Jetzt oder, ist es natürlich nicht.
Aber. Oder aber, jetzt bin ich wieder ein bisschen beim hätte ich beinahe gesagt, Ampelbashing.
Ja.
Wenn die CO2-Bemautung, die ja jetzt gerade wieder mal intelligent ausgesessen wird, aber dann doch im neuen Jahr irgendwann kommt, und wenn dann die Mauttarife, gut, also sagen wir mal, die Standard-Mauttarife kennen wir ja schon, aber die CO2-Bepreisung, die wissen wir ja noch nicht so ganz genau, aber wenn dann die Tarife natürlich dramatisch ansteigen, dann hat das schon eine gewisse Lenkungsfunktion. Und dann kann es durchaus passieren, dass sich Dinge beschleunigen und dass wir vielleicht nur noch einen Investitionszyklus Diesel fahren. Wobei, wenn die Ladeinfrastruktur nicht da ist, dann gibt es halt keine Transporte mehr, dann haben wir die Wirtschaft abgewürgt, dann haben wir es irgendwie, dann haben wir es auch geschafft, dass wir CO2 sparen.
Das ist jetzt das Szenario, das wir, glaube ich, nicht hören wollen für in ein paar Jahren. Das
war schon ja, aber manchmal ein düsterer Vorausblick.
Manchmal ja. Haben wir schon den Eindruck, dass daran gearbeitet wird. Also man, ich will jetzt nicht irgendwelche alten Kamellen aufwärmen, aber es ist nur bekannt, dass ich, eins meiner Steckenpferde ist das Thema Schwer- und Sondertransporte. Und wie man da gerade vorgeht in Deutschland, die ganzen Geschichten, Genehmigungsverfahren, Autobahn GmbH, die, keine Ahnung, da habe ich nicht das Gefühl, dass die irgendwie was positiv bewirkt hat. Sondern eher, dass sie da 13.000 Beamte gerade neu finden müssen und das dauert dann nur 5 Jahre, bis die soweit sind. Aber das führt immer mehr dazu, dass Industrieunternehmen abwandern, weil sie sagen, wir kriegen das, was wir in Deutschland produzieren, nicht mehr weg, weil die Genehmigungsverfahren so schwierig sind, weil die Transporte damit so teuer werden. Also so kann man sie auch abschaffen. Und deswegen, ja, vielleicht bin ich da immer ein bisschen düster in meinen Prognosen. Leider habe ich oft auch recht und da müssen wir uns wirklich, da wird es echt einmal der vielbesungene Ruck, der durch unser Land gehen muss. Wir müssen uns da neu erfinden, wir müssen uns beschleunigen. Wie Scholz jetzt gerade gesagt, die Geschwindigkeit, die wir jetzt bei diesem LNG-Terminal hingelegt haben, das ist in Zukunft der Maßstab. Ich musste etwas lachen, weil das ist ja nichts anderes als ein Schiff, das irgendwo anders hergekommen ist und das, naja, dann bei uns im Hafen anlegt und jetzt ein Terminal ist. Ja, das ging ziemlich schnell. Ich bin gespannt, ob sie den Rest dann auch so schnell hinkriegen.
Ob die Ladeinfrastruktur
und für E-LKW bleibt,
so ja, aufgebaut zum Beispiel.
Wird. Ja. Und es bleibt ja auch ein fossiler Brennstoff. Ne? Also LNG, also muss man ja auch sagen, tun ja mal alle so, als wäre... Ich meine, es kann jetzt tatsächlich sein, dass dann die Preise für LNG wieder sinken und das Thema wieder kommt, oder weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, weil die Maut nicht verlängert wird. Man weiß es nicht.
Viele Fragezeichen. Schaut, und so schnell wird aus einem Jahresrückblick ein Jahresausblick. Ja. Kann ich gleich noch mit dem Titel schreiben. Mach mal einen Strich drunter, würde ich sagen. Unter ein spannendes, aufregendes, nicht immer schönes, aber ja, geschichtsträchtiges Jahr 2022. Außer ihr habt noch etwas zuzufügen.
Naja, das ist jetzt gerade die richtige Gelegenheit, all unseren Zuhörern, macht es mal in unser aller Namen, im Namen der Verkehrsrundschau, im Namen von Springer Fachmedien, ein frohes Fest zu wünschen, einen guten Rutsch, wie man in Bayern sagt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist...
Danke, dass Sie uns immer wieder zugehört haben, waren hartnäckig.
Auch das, ich wollte eigentlich sagen... Denken Sie positiv, bleiben Sie negativ oder bleibt's gesund, alle miteinander. Ja, genau. Das, und dann schauen wir mal, was 2023 bringt.
Genau.
Wird sicher besser.
Wir werden sehen.
Wir hoffen's.
Genau. So, dann machen wir jetzt Pause. Wie gesagt, am 5. Januar gibt's die nächste Episode Verkehrsrundschaufunk. Dann kann ich auch gleich schon vorweggreifen. Da sprechen wir über das Thema Wasserstoff eben. Mit Silke Frank von Hydrogen Moves. Habe ich da auch ein gutes halbes Stündchen über Wasserstoff gesprochen und die Beschaffung, alles dazu dann im neuen Jahr 2023. Danke fürs Zuhören und bis nächstes Jahr.
Ja, tschüss.